Wie klingt eigentlich Hopfen?
Hallo liebe Bier- und Hopfenfreunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hopfenklang, dem gemeinsamen Podcast von Brauwelt und Bad Haas. Mein Name ist Lydia Junkersfeld und ich bin die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt und des Wissenschaftsmagazins Brewing Science. Heute begrüße ich hier bei mir wieder Christina Schönberger und Alicia Munoz, die Hopfenexperten vom Brewing Solutions Team bei Bad Haas.
Hallo Lydia.
Hallo.
Wir bleiben bei der heutigen Folge nochmal beim Thema Bitterstoffe des Hopfens, was wir ja auch schon in der letzten Folge von Hopfenklamm mal diskutiert haben. Heute stellen wir uns die Frage, wie stabil sind Hopfenbitterstoffe im Laufe der Bieralterung? Ausgangspunkt war eine Arbeit von Andreas Gahr und seinen Co-Autoren von der Hopfenveredlung in St. Johann, die sich eine Frage gestellt haben, die völlig neu war, nämlich macht es einen Unterschied bei der Alterung von Hopfenbitterstoffen, ob das Bier nur heiß gehopft wurde oder Hopfen gestopft wurde. Christina, erläuter doch bitte als erstes mal, wie die Autoren an die Sache herangegangen sind.
Ja, sehr gerne, Lydia. Wie du schon gesagt hast, es geht um die Stabilität oder genauer gesagt um die Instabilität von Bittersubstanzen während der Bieralterung. Und die Autoren, die haben zwei Biere gebraut. Einmal ein normales Bier, das also nur während der Kochung und dann spät gehopft wurde. Und dann ein anderes Bier, das zusätzlich auch noch kalt gehopft wurde. Und diese zwei Biere wurden sowohl bei 4, 22 als auch bei 30 Grad gelagert. Und untersucht wurden alle möglichen Einzelsubstanzen, also einmal die Cis-Isoalphasäuren, auch die Trans-Isoalphasäuren. Es wurden die Holopone, also die Betasäuren, es wurden die Humulinone, die oxidierten Alphasäuren. Das wurde alles im Verlauf der Bieralterung mitverfolgt.
Danke, Christina. Ich finde das ja sehr spannend, dass sich vorher noch niemand diese Frage gestellt hat, weil das ja auch ein sehr aktuelles Thema ist. Und ich bin sicher, dass das viele Zuhörer interessiert. Alicia, was ist denn rausgekommen bei der Studie?
Ja, Lydia, also spannend bei der Studie ist, dass die Autoren eine Reihenfolge an Substanzen festgelegt haben, die instabiler sind. Die erste Substanz sind Cis-Isoalphasäuren. Dann kommen die Bittereinheiten, danach die gesamte Isoalphasäuren, Humulinonen, Transisoalphasäuren und dann am Ende die Alphasäuren. Noch dazu haben die gefunden, dass Kochhumulene sehr stabil ist und die könnten auch beweisen eine Zunahme an Isoxanthohumol und eine Abnahme an Xanthohumol.
Was man vielleicht noch ergänzend dazu sagen kann, was ich sehr schön finde an dem Artikel, ist die Literaturzusammenfassung am Anfang, wo dargelegt wird, was im Stand der Forschung bis dato war. Weil also vieles wusste man auch schon ein bisschen, dass die Cis-Isoalphasäuren sehr stabil sind im Vergleich zu den Trans-Isoalphasäuren. Man weiß auch von Arbeiten aus der TU München, dass es einen Unterschied gibt in den Alterungssubstanzen, wenn Sauerstoff zugegen ist oder wenn Sauerstoff eben nicht zugegen ist. Ohne Sauerstoff entstehen die ganzen Tricyclohumol und Humen, die Haseloy in ihrer Arbeit festgestellt hat. Und mit Sauerstoff entstehen mehr Hydroperoxide oder Aloisohumulone. Ist vielleicht jetzt geschmacklich nicht so relevant, aber es ist gut, dass man das mal so zusammengefasst lesen kann.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Lagerversuche eingehen, weil die Biere ja bei unterschiedlichen Temperaturen gelagert wurden. Bei 4 Grad Celsius, 22 Grad Celsius und 30 Grad Celsius. Wie haben sich da die Ergebnisse dargestellt? Analytisch, aber auch sensorisch?
Ja, die ersten Ergebnisse haben gezeigt, dass die Biere, die bei 4 Grad Celsius gelagert wurden, haben fast keine Veränderung gehabt.
Das heißt, bei beiden Biervarianten, dem heißgehopften und dem hopfengestopften Bier?
Genau, bei beide.
Heißt, bei den anderen Temperaturen gibt es Unterschiede?
Ja, es gibt tatsächlich Unterschiede. Bei die Biere, die bei 22 Grad und bei 30 Grad gelagert haben, haben einen deutlichen Abbau von der Qualität von der Bittere gehabt.
Und das sehen wir also nicht nur sensorisch, sondern da haben wir auch die ganzen Analysendaten hier, dass sowohl die Cis-Isoalphasäuren als auch die Trans-Isoalphasäuren als auch die Alphasäuren und die Humulinone, die Koholopone und auch Xanthohumol in den höheren Temperaturen stark abgebaut wird. Und wir sehen hier aber auch, dass das stärker für die spätgehopften Biere ist. Die kaltgehopften Biere sind da ein bisschen stabiler mit bisschen weniger Abbau von den einzelnen Substanzen.
Christina, du hast gerade erklärt, dass bei den hopfengestopften Bieren der Abbau der Substanzen geringer ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Kannst du das nochmal erklären, bitte?
Ja, erklären kann ich es nicht und die Autoren können es auch nicht. Aber es gibt eine Hypothese im Raum, dass durch die Zugabe der Kalthopfung, also einmal verschiebt sich dadurch natürlich auch die Mengenbilanz, weil durch die Kalthopfung kommen zusätzlich Alphasäuren rein, was bestimmt eine Auswirkung hat. Die Autoren geben als möglichen Grund an, dass durch die Kalthopfung eine stabilere Umgebung geschaffen wird für das Bier und für die Bierbitterstoffe. Wir wissen jetzt von der Kalthopfung auch, dass viel mit reinkommt, was antioxidativ wirkt. Also da kann man bestimmt Zusammenhänge finden, dass da weniger an Abbauprodukten produziert wird. Und es gibt auch die These, dass bei 30 Grad mit den zusätzlichen Alphasäuren, die durch die Kalthopfung reinkommen, noch eine zusätzliche Isomerisierung ausgelöst wird zu einem geringen Umfang, weil die Isomerisierung ja auch schon bei Raumtemperatur stattfinden kann. Das sind die Ansätze, die die Autoren hier geben.
Das würde dann aber auch sensorisch sich auswirken.
Ja, also diese geringe Zusatzisomerisierung, weiß ich jetzt gar nicht, ob die so zu Buche schlägt. Bei der sensorischen Beurteilung wurde leider nur das DLG-Schema verwendet. Also da hätte man oder könnte man jetzt auch noch zusätzlich sagen, man macht da noch mehr Sensorik und guckt sich jetzt nicht nur in der Skala von 1 bis 5 an, was mit der Qualität der Bittere passiert, sondern macht vielleicht ein bisschen ein umfangreicheres Beurteilungsschema für die Bittere in den verschiedenen Bieren nach Temperaturen getrennt.
Jetzt versetze ich mich wieder in die Rolle der Brauerei und frage mich, wie kann ich diese Ergebnisse für meinen Brauprozess nutzen?
Also ich würde sagen, man kann da zwei Sachen rausziehen. Also einmal ist nach wie vor eine kühle Temperatur ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das betrifft jetzt nicht so den Brauprozess, sondern den Zeitpunkt, wenn das Bier die Brauerei verlässt, dass man da einfach die Kühlkette richtig organisiert und das Bier kühl bleibt. Und das andere, was man sich vielleicht rauslesen kann, ist, dass die Kalthopfung durchaus Positives für die Bierstabilität beitragen kann. Und man kann sich vielleicht mal überlegen, ob man einen bestimmten Bierstil oder ein Bier, was man im Programm hat, auch mit einer geringen Menge Kalthopfung versetzt und dann guckt, ob das Bier in puncto Bittere stabiler macht.
Jetzt weiß ich, dass ihr bei Bad Haas euch auch für das Thema interessiert habt. Ihr habt eigene Ergebnisse. Alicia, kannst du dazu was sagen?
Ja, wir haben in den letzten Jahren sehr viel auf die Stabilität der Bittere geschaut in dry gehopfte Biere und wir konnten feststellen, dass kaltgehopfte Biere analytisch nicht gute Werte gehabt haben, aber sensorisch die Bittere sehr stabil war.
Das heißt, obwohl man es sich nicht erklären kann, hat die Sensorik da überzeugt.
Genau, die Sensorik war gut.
Das heißt, da gibt es Potenzial für weitere Untersuchungen.
Natürlich.
Okay, dann fassen wir noch mal kurz zusammen. Was ist jetzt euer Fazit aus dieser Arbeit? Was würdet ihr als Hopfenexperten empfehlen?
Also der Fazit für uns ist, dass sie unterschiedliche Hopfenbitterstoffe unterschiedlich abbauen. Man kann leider nicht viel dabei steuern. Wichtig wäre, eine Kühlkette zu sichern oder durch Dry-Hopping die Stabilität dieser Bitterstoffe zu unterstützen.
Dry-Hopping ausprobieren. Und wenn wir rausschauen aus Deutschland, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, isomerisierte Produkte zu verwenden. Die haben ein bisschen einen höheren Anteil an den Cis-Isoalphasäuren, was also das Stabilste an den Isoalphasäuren ist. Macht jetzt, glaube ich, in Summe sensorisch auch nicht viel aus. Aber kann trotzdem erwähnt werden, dass die reinen Bitterextrakte eine stabile Zusammensetzung an Bittersäuren haben.
Aber innerhalb Deutschlands, muss man festhalten, ist die Sicherung der Kühlkette das A und O, um da keinen Fehlgeschmack hineinzubekommen.
Genau. Und wenn wir schon über hopfengestopfte Biere sprechen, ist es, denke ich, auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, was hopfengestopfte Biere auszeichnet, ist in erster Linie das Aroma. Und da ist das Aroma der viel fragilere Part im Vergleich zur Bittere. Insofern ist es wichtig, sich da Gedanken zu machen, dass hopfengestopfte Biere mit ihrem fragilen Aroma schnell zum Konsumenten kommen.
Das heißt, man muss das Bier frisch trinken.
Ganz genau.
So, vielen Dank euch beiden, Christina und Alicia, denn das war's jetzt auch schon wieder für heute. In der nächsten Folge werden wir uns aber nochmal mit der Stabilität von Hopfenbitterstoffen beschäftigen, allerdings unter etwas anderen Vorzeichen. Wenn Sie mehr zu der heute besprochenen Forschungsarbeit wissen wollen, dann finden Sie die Arbeit in der November-Dezember-Ausgabe 2020 des Wissenschaftsmagazins Brewing Science unter www.brewingscience.de oder aber die Kurzfassung des Beitrages in der Brauwelt-Ausgabe Nummer 27 aus dem Jahr 2021 oder ganz einfach auf unserer Homepage unter www.brauwelt.com.de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen
Christina Schönberger,
Alicia Munoz
und Lydia Junkersfeld. Dann bis zum nächsten Mal.
Hopfenklang, der Podcast. So klingt Hopfen. Jeden Monat eine neue Folge. Im Internet bei der Brauwelt oder Barthas. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.